Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Our games will be cool and our games will be yours.
Enjoy the Olympic Winter Games in Sochi 2014.
Herzlich willkommen zu den Olympischen Winterspielen von Breitband im Deutschlandradio Kultur mit Christine Watti und...
Ja, mit Christian Krasse. Und es wird sportlich heute bei uns.
Auf jeden Fall. Sport unter Beobachtung ist unsere erste Überschrift. Bereits ohne den ersten Medaillenspiegel kann man im Rahmen der Olympischen Winterspiele in Sochi mit Superlativen nur so um sich werfen. Eben haben wir gehört, das sollen die coolsten Spiele sein. Dazu passt auch, dass es mit Sicherheit die umstrittensten Spiele sind wegen des Austragungsortes. Und außerdem gelten sie jetzt schon als die bestüberwachten. Über diesen Aspekt der Olympischen Winterspiele und die speziellen Überwachungsprogramme in Russland wollen wir heute sprechen hier im Breitband.
Außerdem geht es bei uns um die Frage vor Gericht gegen die Kanzlerin. Wir sprechen über die Strafanzeige gegen die Bundesregierung, initiiert von der Internationalen Liga für Menschenrechte, dem Chaos Computer Club und dem Verein Digital Courage. In der Anzeige soll geklärt werden, inwieweit die Bundesregierung im NSA-Skandal verstrickt ist. Mehr dazu später.
Und zu guter Letzt spielen ohne bezahlen oder vielleicht doch. Wir schauen auf den Markt der vermeintlich kostenfreien Spiele, die aber am Ende doch kosten, und zwar auf Umwegen. Um den Streit um diese Spiele-Bezahlkultur geht's nachher.
Und musikalisch gibt's heute bei Breitband eine bunte Mischung von Elektro bis Hip-Hop und 80er-Jahre-Sounds. Die kommen von Derek Wise aus Phoenix, Arizona. Sein Retro-Wave-Projekt heißt Beginnings. Wir hören sein Stück Show Me.
Das Amüsanteste, was man über die Olympischen Winterspiele und das Internet berichten kann, sind die Twitter-Stories, die in den letzten Tagen entstanden sind, als die ersten Journalisten ihre Hotels in Sochi bezogen haben.
Ja, und das kann man noch nicht mal als das typische Jammern auf hohem Niveau bezeichnen. Aus manchen Tweets kann man lesen, dass in Hotels kein warmes Wasser existiert, dass das Treppenhaus nicht fertig ist, aber dafür hat man zum Beispiel ein Putin-Porträt auf dem Nachttisch. Und das Highlight, eine seltsam gelbe Flüssigkeit aus dem Wasserhahn.
Ist so ein bisschen ehrlich gesagt, was wir da so an Fotos über Twitter bekommen haben. Immerhin erfahren wir so aber auch, dass das Internet läuft. Man ist aber auch in Russland nicht alleine so online. Die Winterspiele in Sochi gelten als die bestüberwachten. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB soll sogar eigene Internetüberwachungsprogramme mit ausgesprochen leistungsfähiger Software installiert haben. Und auch Mobiltelefone werden nach Angaben von Kreml-Kritikern überwacht.
Ja, wir fragen den Überwachungsexperten und Kollegen Peter Welchering jetzt genau zu dem Thema. Hallo, Herr Welchering.
Ja, hallo nach Berlin.
Wir beschäftigen uns ja seit Monaten hier bei Breitband mit dem Thema Überwachung. Dank der NSA-Enthüllung des Whistleblowers Edward Snowden. Kann man eigentlich grundsätzlich so diesen Vergleich anstellen, dass die Überwachungsprogramme des russischen Geheimdienstes vergleichbar sind mit denen der NSA?
Also wenn man das machen wollte, dann würden die russischen Nachrichtendienste die Bronzemedaille holen, in olympischen Maßstäben gerechnet, und die amerikanische National Security Agency, die würde ganz klar Gold verteidigen und das wohl auch noch für die nächsten Jahre. Und das hat auch strukturelle Gründe, denn nach der Sicherheitskonferenz an der Moskauer Staatsuniversität am 6. Dezember 2003, also 11 Jahre ist das schon fast her, da sind viele Überwachungskapazitäten der Nachrichtendienste in Russland abgebaut worden. Das hatte auch damit zu tun, dass tatsächlich noch so eine Nachwirkung von Gorbatschows Transparenzinitiative da war, aber das hatte vor allen Dingen damit zu tun, dass einfach das Geld fehlte. Und da gab es dann ab 2006 eine regelrechte Privatisierungswelle. Und der technische Geheimdienst, der dafür eigentlich zuständig ist in Russland, der SSSI, und der Geheimdienst des Präsidenten, der hat die Abkürzung FSO, die hatten damals noch eigene Abteilungen. Die sind damals aber dramatisch beschnitten worden. Übrigens auch die Überwachungsabteilungen, die technischen Überwachungsabteilungen eben des Inlandsgeheimdienstes FSB. Und die Folge war dann eben, dass natürlich weiterhin überwacht werden musste, aber dass damit dann solche IT-Sicherheitsdienste beauftragt wurden. Und solche IT-Sicherheitsdienste wie etwa Auriga oder andere, die haben dann eben auch die Software dafür entwickelt und viel Geld dafür bekommen, dass eben für anstehende Überwachungsaufgaben maßgeschneidert eben ein System geschaffen wurde und das dann eben den staatlichen Stellen, den Sicherheitsbehörden verkauft wurde. Und da ging es vor allen Dingen um solche Sachen wie Eigenüberwachungssoftware, und es ging vor allen Dingen darum, die aufkommende Internetüberwachung noch weiter zu intensivieren und vor allen Dingen die Router an eine zentrale Datenbank für die Überwachung anzuschließen.
Sind denn diese privaten Sicherheitsdienstleister, von denen Sie berichten, an der Überwachung jetzt auch in Sotschi beteiligt?
Ja, das ist ein ganz interessanter Wettbewerb, der da in Sotschi jenseits der olympischen Idee läuft oder vielleicht durch die auch befeuert. Denn tatsächlich, auf der einen Seite, da haben wir dann diese Dienste wie eben den technischen Dienst SSSSI, den FSB, den Inlandsgeheimdienst und den Geheimdienst des Präsidenten. Der hat viel vor, der muss sich ganz klar beweisen. Die stehen da mächtig unter Druck. Und die staatlichen Dienste, die müssen sich aber auch beweisen, dass sie das besser können als ihre privaten Auftragnehmer und die Auftragnehmer des Kremls. Denn auf der anderen Seite gibt es 4 große Sicherheitsdienstleister, die der Kreml direkt beauftragt hat. Und die wollen natürlich auch weiterhin Aufträge vom Kreml bekommen. Aber damit sie die bekommen, müssen sie zeigen, in Sotschi haben wir alles viel besser im Griff als die staatlichen Nachrichtendienste. Ja, und die müssen natürlich dann zeigen, wir können es eigentlich besser als die Privaten.
Das heißt also, die kommen sich ziemlich ins Gehege, oder? Kann man sich vorstellen, konkurrieren die dann miteinander, sozusagen die staatlich wieder verstaatlichten Überwachungssysteme und die Privaten?
Also da gibt es richtig hartes Aufeinander-Einprügeln, teilweise nicht nur verbal, aber das sollen die natürlich nicht. Und deshalb hat Putin auch einen Koordinator eingesetzt, der soll das Ganze eben, ja, ich sag mal, unter die Genfer Konvention stellen, mehr oder weniger. Das Problem dabei ist aber, die Software beispielsweise für die Paketinspektion, also für die Internetüberwachung, oder die Software, damit virtuelle private Netzwerke ausgespäht werden können, die ist eben privat entwickelt worden vor einigen Jahren. Und diese Software, die musste entweder von den Nachrichtendiensten gekauft werden, und dann haben die gleichzeitig Wartungsverträge abgeschlossen. Das heißt, die Privaten sind dann tatsächlich für die Wartung dieser Überwachungsprogramme, dieser Überwachungssysteme zuständig. Und insofern sind die Nachrichtendienste von denen immer noch ein Stück weit abhängig. Und das wollen die ändern. Deshalb sagen sie, wir müssen zumindest die Entwicklungsaufträge vom Staat direkt bekommen, mehr davon bekommen, und wir müssen auch die Wartung wieder in eigene Hände bekommen. Das heißt, wir brauchen mehr staatliche Zuständigkeit für die Überwachung, aber damit sie die bekommen, müssen sie in Sotschi erst einmal beweisen, dass sie auch mit ihrer Überwachung wirklich was erreichen.
Was hat denn eigentlich zur Privatisierung der Internet- und Telekommunikationsüberwachungen ab Dezember 2003 geführt? Und vielleicht an der Stelle auch noch mal kurz die Nachfrage, was ist genau der Unterschied zu dieser NSA-Überwachung, die ja auch aus diesem Mischmasch besteht?
Ja, bei der NSA-Überwachung gibt es eine ganz klare Befehlskette. Da hat entweder das Weiße Haus oder da haben dann eben die Beamten des Cyber Command, die ja teilweise auch identische Funktionen in der NSA innehaben, einen Befehl zur Überwachung. Und dann wird dieser Befehl so umgesetzt, dass entweder Mitarbeiter der National Security Agency das ausführen oder, wenn die das nicht können, und das ist ganz oft der Fall, dann werden eben private Firmen damit beauftragt. Aber diese privaten Firmen sind direkt von der National Security Agency abhängig.
Ah, okay.
Wenn ihr Beamter in der National Security Agency, die nicht mehr mag, dann verdienen die kein Geld mehr. Und das ist in Russland anders. Die privaten Sicherheitsfirmen bekommen in Russland ihr Geld direkt vom Kreml und konkurrieren mit den staatlichen Stellen. Und das ist auch der Grund gewesen, warum 2003 tatsächlich diese Privatisierungswelle durchs Land rollte. Anfänglich natürlich, um Geld zu sparen. Aber die Kreml-Führung hat ganz schlicht und einfach ihre Gewährsleute damit versorgt, weil man damit sehr, sehr viel Geld verdienen kann. Und das hat dann eben auch zu diesem großen Aderlass geführt. Immerhin die Hackerschule, die in Voronesch betrieben wird vom technischen Geheimdienst SSSSI, die wurde dann tatsächlich nicht einfach ausgegliedert, aber die Absolventen dieser Hackerschule, die wurden eben nicht mehr in den Staatsdienst übernommen und die sind dann eben auch in die Wirtschaft gegangen. Und da hat dann irgendwann der Kreml mal gemerkt, am stärksten im Jahr 2007, dass die von ihnen beauftragten Hacktivisten und die von ihnen beauftragten anderen Hacker, die bezahlt werden, ihnen auch aus dem Ruder laufen können. Ganz deutlich wurde das in der Bronzenacht von Tallinn. Dann ging es ja darum, dass ein Kriegerdenkmal versetzt werden sollte in Tallinn. Und daraufhin sind dann Hacktivisten hingegangen und haben Überlastangriffe gegen Webserver in estländischer Behörden oder auch beispielsweise von Banken oder Versicherungen oder Tageszeitungen gefahren. Und als der Kreml meinte, so, jetzt müssen wir verhandeln, da sollten die damit aufhören, aber das haben die nicht getan. Und da musste der Kreml feststellen, Mensch, das haben wir nicht mehr im Griff. Wir müssen hier auch wieder eine stärkere staatliche Kontrolle hinkriegen. Aber wie diese Kontrolle aussehen sollte, das war eben noch nicht so ganz klar wieder.
Also diese Entwicklung ist definitiv sehr interessant. Ich kann mich hier an ein Interview erinnern, was wir im Breitband geführt haben mit James Bamford, großer Journalist und NSA-Experte. Und der hat uns damals erzählt, dass in Washington sogenannte Beltway Bandits entstanden sind. Also Unternehmen, private Sicherheits- und Überwachungsunternehmen, die der NSA sozusagen unterstellt sind. Eine ähnliche Entwicklung hatten wir jetzt auch in Russland, wie Sie gerade beschrieben haben. Jetzt ist ja seit ein paar Jahren ist es so, dass Putin denkt, wir müssen da wieder mehr staatliche Kontrolle reinbringen. Ist das ein Signal oder eine Tendenz, die sich vielleicht auch international ablesen lässt, dass sozusagen diese Privatisierung zurückgeht und mehr wieder in staatliche Kontrolle gelangt?
Also in staatliche Kontrolle ja, wobei die Privatisierung wird dadurch nicht aufgehoben, sie wird nur anders. Man orientiert sich stärker an die Privatisierung, wie die National Security Agency die betreibt. Denn die kann vorgeben, liebe Firma, liebes Unternehmen, mach das und das für uns und wenn du das nicht ordentlich machst, bekommst du von uns keine Aufträge mehr. Und das eben war in Russland anders, weil da Doppelstrukturen entstanden sind. Zum einen machten so ein bisschen immer noch die staatlichen Stellen und dann wurden eben direkt vom Kreml, von der Staatsführung die Privaten beauftragt. Aber da kann man international tatsächlich sehen, diese Doppelstrukturen sind in fast allen Staaten nicht mehr erwünscht. Da wollen die Sicherheitsbehörden den direkten Zugriff auf ihre privaten Dienstleister haben. Das ist tatsächlich so eine insgesamt internationale Entwicklung, das kann man sagen, ja.
Was wäre denn jetzt, um nochmal nach Sotschi zurückzuschauen, für den Nachrichtendienst des Präsidenten ein Erfolg, was diese Überwachungsmaßnahmen betrifft?
Also das Größte wäre natürlich, wenn man richtig doll einen Terroranschlag verhindern könnte, aber dafür muss man natürlich eine Menge an Beweisen liefern und die sind eben nicht immer so ganz einfach zu fingieren. Und deshalb wäre es auch schon ein Erfolg, wenn eine Nummer tiefer gestapelt wird, sagen wir mal so 2 bis 3 Terrorverdächtige im Umfeld von Sotschi, wenn man die mit dem Nachweis entsprechender digitaler Kommunikation verhaften könnte, dann könnte der Geheimdienst des Präsidenten sagen, schaut mal, da haben wir durch unsere Gesamtüberwachung, auch das Internet, tatsächlich Leute, bevor sie überhaupt losschlagen konnten, dingfest machen können und deshalb brauchen wir als Geheimdienst des Präsidenten jetzt mehr Zuständigkeiten in Sachen digitale Überwachung.
Das hört sich trotzdem so an, kurze Schlussfrage noch, als bräuchten die Sicherheitsbehörden sportliche Großereignisse so als Testfeld für die Überwachungstechnik.
Ja, unbedingt. Ob das nun Europameisterschaft ist, ob das Winterspiele in Sotschi sind, ob das Olympische Spiele in Peking sind. Immer dann passieren nämlich 2 Dinge. Zum einen, die Geheimdienste, die Nachrichtendienste, die Sicherheitsbehörden bekommen sehr viel Geld und können einen Teil des Geldes eben auch für neue Überwachungstechnik anwenden. Und zum Zweiten, die politische Akzeptanz, solche Überwachung zu machen, die steigt dann, weil ja angeblich auch die Gefahr steigt. Und da schlagen wir natürlich Nachrichtendienste auf der ganzen Welt gerne zu und sagen, nutzen wir diese sportlichen Ereignisse, damit wir mehr Geld und mehr Macht und mehr Einfluss bekommen und mehr Überwachungsmöglichkeiten.
Dankeschön an Peter Welchering über das olympische Internet quasi. Wir bleiben beim Thema hier in Breitband. Gleich schauen wir nach Russland und zwar auf die Reaktion dort im Internet zum Thema Überwachung. Schöne Grüße nochmal an Sie, Peter Welchering. Danke für diese ausführlichen Informationen und schönen Tag.
Und bis wir hier weiterschauen nach Russland, hören wir noch ein Stück Musik und zwar experimentelle Popklänge mit Elektro- und Hip-Hop-Elemente. So kann man die Musik des slowakischen Netlabels Gergas zusammenfassen. Das 5. Jahr des digitalen Künstlerkollektivs feiern die Macher mit einer gratis Download-Compilation. Beat Garden Compilation 3 heißt das gute Stück und das klingt so.
The Black Arrow mit The Chase und zwar im Remix von Jimmy P. Dieses Stück eröffnet die dritte Beat Garden Compilation des Gergas Net Labels. 18 Tracks sind darauf zwischen experimentellem Pop, Elektro und Hip-Hop Sounds. Und wir hören später in der Sendung noch ein Stück daraus. Wer so lange nicht warten will, Download-Links gibt's bei uns im Netz auf breitbands.deutschlandradiokultur.de. Aber Sie sollten trotzdem auch der Sendung weiter zuhören.
Das ist Multitasking, ganz schöne Herausforderung.
Ja.
Wir schauen nochmal nach Russland und kommen zurück zum Thema Überwachung. Als einer der besten Kenner, müsste man fast sagen, des russischen Geheimdienstes gilt der russische Investigativjournalist Andrei Soldatov. Unsere Kollegin Vera Linz hat ihn kürzlich in Berlin getroffen und gefragt, welche der vielen Überwachungsmaßnahmen in Russland aus seiner Sicht denn die schlimmste ist.
Das Schlimmste ist, dass die Kommunikation abgefangen wird. Man sollte ja denken, dass es auch beim Surfen im Internet einen gewissen Grad Privatsphäre gibt. Das Problem mit den neuen Technologien ist aber, dass eine völlig andere Idee dahinter steckt. Alles, was man macht, jede Bewegung im Internet ist für die Geheimdienste transparent, wobei das nicht unbedingt die Geheimdienste des eigenen Landes sein müssen.
Das scheint, als ob wir dann doch alle vor demselben Problem stehen, egal jetzt, ob in den USA, in Russland oder in Deutschland. Wir alle müssen ständig damit rechnen, überwacht zu werden. Gerade haben Internetaktivisten Strafanzeige gegen die Bundesregierung gestellt, wegen der Nutzung von Spähsoftware. Dazu hören wir in der zweiten Hälfte der Sendung übrigens noch mehr. In Russland scheint sich die Öffentlichkeit aber weniger einig, dass das alles nicht richtig so ist, wie es läuft. Und wir hören nochmal, was der Geheimdienstexperte Andrei Soldatov dazu sagt.
Das Problem ist die öffentliche Debatte in manchen Ländern. Wenn öffentlich debattiert wird und es einen Aufschrei gibt, kann man zumindest hoffen, einige der Aktivitäten zu stoppen. In Russland ist das sehr viel schwieriger. Die Maßnahmen werden dort als Mittel gegen den Terrorismus gerechtfertigt. Und bisher hat die Bevölkerung solche Erklärungen bereitwillig akzeptiert.
Sagt der russische Journalist Andrei Soldatov. Aber ist diese Überwachung auch im russischen Netz eigentlich ein Thema? Was im Land der Olympiade diskutiert wird, berichtet für uns Roman Schell aus Moskau.
Die Vorbereitungen zu den Spielen haben die russischen sozialen Netzwerke und die Blogosphäre überflutet mit Fotos, Videos und Kommentaren. Blogger Leschin:
Das ist doch längst Alltag, dass FSB vor allem die Oppositionellen abhört und die dadurch gewonnenen Informationen gegen sie verwendet.
Das größte Thema, welches die russische Internetgemeinschaft im Hinblick auf Spiele beschäftigt, ist allerdings die Korruption in Sotschi, die selbst für russische Verhältnisse atemberaubend ist. Dies sind die teuersten Wettkämpfe aller Zeiten. Bis zu 30 Milliarden US-Dollar sollen veruntreut worden sein, errechneten die Netzdetektive. Dazu hat Blogger Boris Nemtsov sogar einige Filme produziert.
96% von diesen gewaltigen Ausgaben sind Staatsgelder. Das sind Gelder aus dem Staatsbudget, der Staatskonzerne und Staatsbanken. Das sind unsere Gelder.
Добрый путь, олимпийский огонь. До встречи в Сочи.
Wahrlich olympische Rekorde wurden in Sotschi noch vor Beginn der Spiele aufgestellt. Gesegnet vom Präsidenten Wladimir Putin vor dem Kreml, machte die olympische Fackel die längste Reise in ihrer Geschichte. Was Putins Sender nicht zeigten, waren die Schattenseiten des russischen Olympia-Wahnsinns, die Millionen von Russen zum Lachen, aber auch zur Weißglut gebracht haben. Die Nachricht des Bloggers Anton aus der Stadt Saratow wurde sogar im regierungskritischen Internetfernsehen TV Rain vorgelesen.
Auf den Straßen, wo die Fackel getragen werden sollte, wurden alle Kanaldeckel zugeschweißt, wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen. Dabei regnet es in Saratow seit Tagen. Und alle Müllcontainer im Zentrum wurden entweder weggebracht oder ebenso zugeschweißt. Die Straßen waren vom Müll überfüllt.
Das Fazit der russischen Blogger: Es werden die teuersten, die abgeschottetsten und die wärmsten Winterspiele aller Zeiten.
Roman Schell aus Moskau mit Einblicken in die russische Netzwelt, in der es sich bestimmt trotzdem auch mal lohnt, sich durchzuklicken. Ich hoffe, ich weiß gar nicht, bestimmt haben wir ein paar Links auf unserer Webseite dazu.
Das hoffst du nur. Wir haben alles auf unserer Webseite, ja, was alles wichtig ist. Und klar, die finden wir wo? Breitband.deutschlandradiokultur.de. Geht weiter mit Musik bis zu den Medien und Meinungen. Jetzt meldet sich das schwedische Netlabel 23 Seconds endlich mal wieder zu Wort. Und dieses endlich bezieht sich auf die lange Pause, nämlich 8 Monate. Und es gibt jetzt Stücke des britischen Trip-Hop-Band Tracing Arcs. Wasteland heißt das Album und daraus hören wir einen Titel. Wie gesagt, danach folgen die Medien und Meinungen hier in Breitband im Deutschlandradio Kultur.
I'm
Breitband, Medien und Meinungen.
Und die hat dabei unsere Kollegin Vera Linz. Hallo Vera.
Hallo.
Und wir bleiben auch so ein bisschen noch beim Thema Überwachung. Das heißt ein bisschen, ganz schön doll eigentlich. Denn nicht nur in Russland, auch in der Türkei macht man von sich reden. Und zwar mit einem neuen Internetgesetz.
Das wurde in der Nacht zum Donnerstag verabschiedet. Und es sieht vor, dass die Telekommunikationsbehörde Internetseiten auch ohne richterlichen Beschluss blockieren darf. Und außerdem sollen Internetanbieter verpflichtet werden, Nutzerdaten für 2 Jahre zu speichern. Wie so oft und wie auch in Russland ja aktuell heißt es, das Ganze diene dem Schutz der Jugend vor schädlichen Einflüssen aus dem Internet, vor Drogen und Pornografie. Bisher war die Sperrung unliebsamer Plattformen nur mit richterlichem Beschluss möglich. Das Gesetz ist insofern brisant, da regierungsnahe Medien über Demonstrationen gegen die Regierung kaum oder nicht berichten, etwa geschehen auf dem Höhepunkt der Proteste im vergangenen Jahr. Und dann hatte eben die Protestbewegung über soziale Medien kommuniziert. Natürlich gibt es nun Kritik aus dem Ausland, klar auch aus der EU, der politischen Willkür sei Tür und Tor geöffnet. Allerdings fragte der Politologe Sebastian Jabusch auf Twitter sehr schön und wie ich finde sehr richtig, kann es sein, dass die EU genau die Zensur- und Vorratsdatenspeicherungsgesetze in der Türkei kritisiert, die sie selbst für die EU plant? Denn auch hier, so führt Jabusch aus, sei der Aufbau einer Sperrinfrastruktur geplant. Also es ist sicher richtig, die Türkei zu kritisieren, aber vielleicht sollte man auch ein bisschen gleichzeitig vor der eigenen Haustür fegen.
Nach diesem kleinen Zwischenfazit kommen wir zu einer weiteren Meldung. Für Aufregung sorgt in dieser Woche auch ein Urteil des Kölner Landgerichtes. Gestritten wird um die Frage, wie die Urheber von Fotos auf Internetseiten korrekt genannt werden sollen.
Klingt vielleicht einfach, birgt aber etliche Tücken in sich, wie wir jetzt wissen. Geklagt hatte ein Fotograf gegen die Betreiberin eines Online-Portals, weil die ihn nicht als Urheber benannt hätte. Hat sie aber wohl getan, nachdem sie das Bild kostenlos beim Fotodienst Pixelio bezog und es auf ihre Website gestellt hätte. Wie gefordert hatte sie die geforderte Urheberkennzeichnung unter das Foto gesetzt. Das Problem ist aber, wenn man dieses Foto allein unter der direkten Webadresse öffnet, also losgelöst vom Umfeld des zugehörigen Artikels oder der Webseite, dann erscheint diese Kennzeichnung nicht. Und daraufhin erließ das Landgericht eine einstweilige Verfügung und forderte nun eine Kennzeichnungspflicht für alle Verwendungsfälle. Und das hat nun eine große Debatte ausgelöst, wie man das nun am besten tut. Also denkbar wäre, den Namen ins Foto einzufügen oder als Metainformation in die Bilddatei einzubetten. Aber die Website iRedsInfo gibt Entwarnung. Man muss also noch keine Angst haben vor großen Abmahnungen, weil das Hauptsacheverfahren noch ansteht, wenn es denn eins gibt. Und dann muss dann geklärt werden, ob der Fotograf wirklich zu Recht eben diesen Verstoß angemahnt hat. Allerdings merken die Kollegen von iReds gegenüber Breitband an, es sei immer ratsam, möglichst nahe am Bild, zum Beispiel in den Metadaten der Datei, die Urheber- und Lizenzangaben zu machen.
So oder so eigentlich eine Meldung, die oft dazu führen könnte, sich die Hand vor den Kopf zu schlagen, möchte ich mal anmerken.
Aber
wie das aussehen könnte, genau, könnte man auch auf unserer Internetseite sehen. Unser Kollege Markus Richter hat eine schöne Bildmontage gebaut, in der man das sehen könnte, wie so eine vernünftige Bildkennzeichnung aussehen könnte. Wir machen weiter mit der dritten Meldung, die man vielleicht so übertiteln könnte: Das Netz wird bunter.
Genau, denn jeder, der möchte, kann sich in Kürze eine ganz individualisierte Internetadresseinbindung zulegen. Einbindung ist Quatsch, Endung natürlich. Für Unternehmen, die Markenrechte besitzen, ist das jetzt schon möglich. Für Privatpersonen dann erst Ende Februar. Der Rand darauf ist wohl jetzt schon sehr groß. Zum Beispiel für die Endung .ruhr, also für Ruhrgebiet, gibt es bereits 20.000 Interessenten, die sich da angemeldet haben. Und insgesamt wird es über 800 sogenannte Top-Level-Domains geben, die in den nächsten Wochen an den Start gehen. Man kann sich da also jetzt schon für anmelden. Die beliebtesten, also am meisten vorbestellten Wunschadressen sind laut dem Internetdienstanbieter Strato bislang Shop, Online, Web, Berlin und Bayern. Also wir sagen erstmal noch nicht so wahnsinnig kreativ.
Vielleicht gibt es ja auch bald ein Breitpunktband oder so.
Oder Punkt Breitband für unseren eigenen Planeten im
Internet. Ja.
Dankeschön, Vera Linz. Alle Links zu den Medien und Meinungen finden Sie da draußen, wie immer, auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
chase the nuns, and none of them return. And all the thoughts you left behind on other people's minds are fading over time. That's when the dreams you used to know come knocking on your door to see what's still inside. That's when the friends you made in life are choosing to let go and taken from your side.
Overcome von Helmut. Altmodischer Name, moderner Klang, muss man da fast sagen. Dahinter steckt ein junger Loop-Musiker aus Berlin und mit dieser kostenlosen Download-Single kündigt er sein Debütalbum an. Poly Mono wird es heißen. Am kommenden Donnerstagabend feiert Helmut zusammen mit seinen Fans in Berlin die Veröffentlichung dieses Albums. Links zu Künstler und Musik finden Sie bei uns auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Breitband. Besprechung.
Die Welt blickt ja zurzeit nach Russland, so haben wir das auch schon getan hier in unserer Sendung. Nicht wegen der Sportereignisse nur, sondern auch das Thema Überwachung steht im Fokus, wie wir erfahren haben und ausführlich besprochen haben. Und die geschieht natürlich nicht nur in Russland. Ich mache die altbekannten Stichworte nochmal: NSA, GCHQ und so weiter und so fort.
Ja, und viele fragen sich natürlich seit den Enthüllungen von Edward Snowden, wie man die Freiheit im Netz verteidigen kann. In den USA gibt es beispielsweise eine recht subversive Petition derzeit, die soll den US-Bundesstaat Utah dazu veranlassen, der NSA das Wasser abzudrehen, und zwar dem Datencenter. Das befindet sich nämlich in Utah. Ohne Wasser keine Kühlanlagen, ohne Kühlanlagen kein Server, ohne Server keine Überwachung. So die Idee. Offnow.org heißt die Initiative.
Die ist wirklich nicht schlecht gedacht. Mhm. In Deutschland geht es da etwas weniger subversiv zu, aber dafür juristisch offensiv. Am Montag wurde von mehreren Bürgerrechtsorganisationen eine Strafanzeige gegen die Bundesregierung eingereicht. Darüber haben wir vor der Sendung mit Volker Tripp gesprochen. Der ist Jurist und politischer Referent beim Verein Digitale Gesellschaft. Und unsere erste Frage war, worum geht es genau in dieser Strafanzeige, die da gestellt wurde?
Ja, der Chaos Computer Club hat zusammen mit Bürgerrechtsorganisationen, nämlich Digital Courage und der Internationalen Liga für Menschenrechte, eine Strafanzeige gestellt gegen Mitglieder der Bundesregierung und auch gegen die Leiter der bundesdeutschen Nachrichtendienste. Hintergrund ist eben die Vermutung, dass die Nachrichtendienste mit Kenntnis der Bundesregierung mit ausländischen Diensten zusammenarbeiten und von der Totalüberwachung beispielsweise durch die NSA hier profitieren und eben auch aktiv daran partizipieren.
Bevor wir gleich inhaltlich in die Tiefe gehen, mich würde mal interessieren, eine ganz praktische Frage: Wie stellt man eigentlich so eine Strafanzeige gegen eine Regierung?
Na, so wie man jede andere Strafanzeige auch stellt. Man bringt einen Sachverhalt zur Kenntnis der zuständigen Staatsanwaltschaft. Und dann sollte es eigentlich so sein, dass die Staatsanwaltschaft sich diese Anzeige anschaut, sich fragt, sind darin Anhaltspunkte dafür enthalten, dass hier eine Straftat begangen worden sein könnte? Und dann, wenn ein sogenannter Anfangsverdacht dadurch begründet ist, muss die Staatsanwaltschaft eigentlich von sich aus anfangen zu ermitteln.
Strafanzeige klingt ja schon zumindest für den Laien so ein bisschen nach mindestens Vorabendkrimi. Auf jeden Fall irgendetwas, nach dem etwas folgen könnte. Trotzdem wissen wir, glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit, dass nicht am Ende Angela Merkel im Gefängnis landen wird nach dieser Strafanzeige. Was kann man denn maximal erreichen und aus Ihrer Sicht, was ist wahrscheinlich?
Naja, man könnte tatsächlich eine Verurteilung erreichen, beispielsweise wegen verbotener Agententätigkeit in Deutschland oder wegen Ausspähen von Privatgeheimnissen. Ob es jetzt wirklich dazu kommt, das ist überaus fraglich, aber der eigentliche Nutzen dieser Strafanzeige und eines eventuellen Ermittlungs- und Strafverfahrens wäre dann eben, dass die Beteiligung des BND in diesem gesamten Komplex eigentlich immer unter den Teppich gekehrt wurde. Ganz am Anfang wurde das mal kurz in die Debatte mit eingebracht und man hat immer wieder versucht, eigentlich das genau sofort aus der Schusslinie zu nehmen. So ein Strafverfahren könnte tatsächlich dazu beitragen, einmal in der Bevölkerung größeres Bewusstsein zu schaffen für diese Frage. Ist es so, dass hier auch bundesdeutsche Behörden beteiligt sind? Gibt es eine Zusammenarbeit zwischen bundesdeutschen Behörden? Erhalten die vielleicht von der NSA Informationen über deutsche Bürger und geben sie dafür irgendwelche Informationen im Gegenzug an ausländische Dienste? Findet also hier so eine Art Aushebelung der Grundrechte statt, über Bande gespielt mit ausländischen Geheimdiensten? Und das sind alles so Fragen, die in einem solchen Verfahren mal geklärt werden können. Außerdem, was mir persönlich ganz wichtig erscheint, ist, wenn man die Reaktion der deutschen Öffentlichkeit auf diesen Überwachungsskandal sieht, ist es auch in weiten Teilen geprägt eigentlich von, einer Untätigkeit. Und ich glaube, diese Untätigkeit ist ganz häufig begründet in so einem Gefühl der Ohnmacht. Und ein solches Strafverfahren könnte tatsächlich mal das Bewusstsein dafür wecken, dass man eben doch vielleicht gar nicht so ohnmächtig ist, dass es tatsächlich Möglichkeiten gibt, hier reinzugehen und versuchen, eine Klärung herbeizuführen.
Also mehr Aufklärung in der Sache ist natürlich total wichtig und auch eine öffentliche Kenntnisnahme und ein öffentliches Bewusstsein dieser Abläufe ist natürlich auch sehr wichtig. Aber glauben Sie, dass so ein Strafverfahren tatsächlich zumindest potenziell jemanden auch zur Rechenschaft ziehen kann?
In diesem speziellen Fall, wenn es um die Geheimdienste geht, scheint mir das doch sehr fraglich. Also nach meiner Beurteilung sind die Erfolgsaussichten doch eher mäßig. Das hat zum einen damit zu tun, dass ja offenbar die Generalbundesanwaltschaft auch schon sehr zögerlich ist, überhaupt dieses Ermittlungsverfahren einzuleiten. Das erschließt sich mir nicht ganz, denn ein Anfangsverdacht ist mindestens durch die Snowden-Veröffentlichungen gegeben, meiner Auffassung nach, sodass also eigentlich jetzt zu erwarten wäre, dass sie anfangen zu ermitteln. Auf der anderen Seite weiß man nicht, was im Laufe dieses Verfahrens eigentlich jetzt noch genau ans Licht kommt. Beispielsweise durch eine Vernehmung von Edward Snowden. Das ist ja im Rahmen dieser Strafanzeige auch mit angeregt, dass man ihn als Zeugen hier nach Deutschland holt und eben auch vernimmt. Und er könnte dann im Rahmen dieses Verfahrens natürlich Informationen preisgeben, die den gesamten Lauf dieses Verfahrens verändern. Das weiß man eben vorher nicht. Und wenn man es gar nicht erst probiert, dann wird man es auch nie wissen. Insofern, ganz unabhängig von den konkreten Erfolgsaussichten zur Zeit, ist es meines Erachtens ein durchaus absolut richtiger, legitimer und auch gebotener Schritt, dass man diese Strafanzeige jetzt stellt.
Mit dieser Strafanzeige hat der Chaos Computer Club in Unterstützung durch den Verein Digital Courage ja den Auftrag also an die Staatsanwaltschaft übertragen, hierzu zu ermitteln. Aber hätten die nicht auch selbst als Kläger auftreten können, und zwar mit der Begründung, dass Grundrechte betroffen sind durch diese Aussperraktionen?
Ja, theoretisch wäre das schon denkbar, dass man also auch im Rahmen von einem Verwaltungsprozess oder vielleicht sogar vor dem Bundesverfassungsgericht entsprechend vorgeht. Allerdings, das ganz wesentliche Problem besteht darin, dass wir als Bürger erstmal keinen Einblick haben in die Arbeit der Geheimdienste. Wie der Begriff schon sagt, ist deren Arbeit geheim und es wird eben streng darauf geachtet, dass möglichst nichts darüber nach außen dringt. Deswegen fällt es natürlich sehr, sehr schwer, überhaupt irgendeinen konkreten Tatvorwurf zu formulieren oder die Verletzung von Grundrechten überhaupt plausibel darzulegen erstmal, weil ich gar nicht genügend Informationen habe, um das wirklich begründen zu können. Anders ist das im Strafverfahren. Sobald ein Anfangsverdacht begründet ist, und der ist ja begründet durch die Snowden-Veröffentlichung, dann ist es Aufgabe der Staatsanwaltschaft, mit ihren Mitteln und Instrumenten, diese Informationen zutage zu fördern. Und diese Möglichkeit habe ich als Bürger in dieser Form eben nicht.
Inwiefern spielen denn Grundrechtsfragen jetzt im Moment bei der Strafanzeige, so wie sie jetzt gestellt ist, eine Rolle?
Also unmittelbar spielt im Rahmen der Strafanzeige spielen eigentlich Grundrechte jetzt nicht wirklich eine Rolle, weil es ja wie gesagt um die Verwirklichung von Straftatbeständen geht und nicht um die Frage, ob hier Grundrechte verletzt sind. Man darf aber nicht vergessen, dass die Grundrechte letztlich Ausfluss der Menschenwürde sind. Das hinter den Grundrechten stehende Prinzip ist die Menschenwürde und damit die Entfaltungsfähigkeit des Einzelnen. Und ich denke, dass durch eine flächendeckende Überwachung, wie die beispielsweise durch die NSA stattfindet, ganz offensichtlich, der Kern eigentlich der Menschenwürde berührt, ist nämlich diese Entfaltungsfähigkeit. Dazu vielleicht nur ein Gedanke. In dem Augenblick, in dem ich mir bewusst bin, dass es jemand anderen gibt, der vielleicht alles weiß über mich, jeden meiner Schritte aufzeichnet und mir nach Jahren auch wieder vorhalten kann, das führt natürlich dazu, dass ich mich vielleicht eher konformistisch verhalte. Und zum anderen verschiebt es die Deutungshoheit über die Frage, wer bin ich eigentlich? Denn es gibt Leute, die sammeln ganz fürchterlich viel Informationen, können daraus eine Geschichte über mich machen und können letztlich bestimmen, ja, was das Bild von meiner Person ist. Und es liegt eben nicht mehr in meiner Hand, mich frei dafür zu entscheiden, wie ich mich entfalte und wer ich eigentlich sein möchte. Und damit berührt eigentlich diese gesamte Überwachungsthematik den Kern des Menschenbildes, des Grundgesetzes und auch den Kern des Gesellschaftsbildes.
Sagt Volker Tripp, Jurist und politischer Referent beim Verein Digitale Gesellschaft. Vielen Dank für das Gespräch. Aufzeichnung war das und das können Sie natürlich auch nachhören später nochmal im Internet bei uns. Sobald es neue Entwicklungen zum Strafverfahren gibt, werden wir das hier bei Breitband im Deutschlandradio Kultur natürlich auch wieder aufgreifen.
Und wieder aufgreifen passt auch zur Musik. Wir hören noch ein Stück aus der bereits vorhin erwähnten brandneuen Beat Garden Download Compilation und zwar von Juraj Liska alias Fallgrab. Sein Track AK Natura hat es auf die bunt sortierte Song-Sammlung des slowakischen Netlabels Gergas geschafft und jetzt auch in unsere Sendung im Breitband.
Band Netzkultur.
Wenn Sie ein Smartphone oder einen Tablet-Computer besitzen, dann kennen Sie das ganz bestimmt. Man klickt sich durch die App-Stores dieser Welt und stolpert immer über viele, viele Spiele, mit denen man sich viel, viel schöne Zeit vertreiben oder auch mal verschwenden kann. Oft sind diese Games kostenlos. Und ich frage mich da immer, wie verdienen die Hersteller eigentlich ihr Geld? Ich kann es mir natürlich ein bisschen denken, aber stellst du dir diese Frage auch?
Total. Also ich frage mich jederzeit auch, wie die Leute auf solche Ideen kommen, manchmal so bekloppte Spiele zu machen. Das stelle ich mir auch ganz oft die Frage. Aber um Geld zu verdienen, neben ein Spiel zu verkaufen, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Werbeeinblendungen zu machen. Und es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, sogenannte In-App-Käufe, also Kaufgeschäfte innerhalb eines Spiels. Und da wird es dann auch ganz schnell ganz teuer. Zum Beispiel ist das Spiel dann zwar kostenlos, aber wenn man in einem Rennspiel ein schickes, schnelles Auto haben will, dann kann man dafür auch mal 40 Euro hinlegen. Und wie weit dieses Geschäftsmodell getrieben wird mittlerweile, das erfahren derzeit Spieler des neu aufgelegten Klassikers Dungeon Keeper.
Spielt man so etwas wie einen bösen Manager eines unterirdischen Gewölbes, in dem Schätze angehäuft und Monster gezüchtet werden. Ein Fall für Markus Richter, der hat Dungeon Keeper ausprobiert und sich mit dem umstrittenen Geschäftsmodell dieses Spieles beschäftigt.
You finally returned. Greetings, Apprentice Keeper.
Es fühlt sich gut an, böse zu sein, denn ich bin der Dungeon Keeper. Ich will mein Reich aufbauen und Monster züchten. Als erstes brauche ich dafür Imps. Kleine, hässliche, gnomige Schergen, die Gänge für mein Labyrinth graben.
You can never have too many Imps.
Imps muss man bezahlen. Schon der dritte kostet 800 grüne Edelsteine, die ich mit echtem Geld kaufen soll? Ein Paket mit 900 würde mich 6,99 Euro kosten. Egal, das geht auch ohne. Ich lasse die anderen beiden losgraben. Schnell stoße ich auf eine Stelle, deren Abbau ganze 4 Stunden dauern soll. 4 Stunden für ein einzelnes Planquadrat und ich brauche 9 davon, um einen neuen Raum zu bauen. Wahlweise könnte ich auch grüne Edelsteine bezahlen. Ich gebe enttäuscht auf, denn ehrlich gesagt hatte ich mir Bösesein billiger vorgestellt.
A wise decision.
Ich bin mit meiner Enttäuschung nicht alleine.
Danke, Electronic Arts, dass ihr diesen Kulttitel zerstört habt,
schreibt ein Nutzer im App Store.
Betrug, nicht runterladen.
Ein anderer. Dungeon Keeper ist beileibe kein Einzelfall. Es gibt viele Spiele, die ähnlich funktionieren und dafür auch immer wieder kritisiert werden. Aber mit Dungeon Keeper hat es zumindest die Firma Electronic Arts endgültig zu weit getrieben, findet auch Peter Czerny von der industrienahen Stiftung für digitale Spielekultur.
Ja, in dem besonderen Fall würde ich auch sagen, hat EA keinen guten Job gemacht, weil man kommt tatsächlich nicht dran vorbei zu bezahlen. Das ist aber eines von wenigen Beispielen, wo es überhaupt nicht funktioniert.
Ein bedauerlicher Einzelfall also? Peter Czerny zumindest findet das Modell anfangs kostenloser Spiele gut, auch wenn dann immer wieder Geld investiert werden kann oder sogar muss.
Ich finde es nach wie vor ein faires Geschäftsmodell und teile eben nicht diese Kritik, dass das generell die Leute des Geldes beraubt oder irgendwie die Spielekultur zerstört.
Schwieriger seien nur die Titel, bei denen das Finanzierungskonzept wichtiger als das Spielkonzept sei, so Czerny. Aber genau das ist ja der gemeinsame Nenner dieser Spiele, findet zumindest iOS-Entwickler Dominik Wagner.
Du machst im Endeffekt das Spiel bewusst kaputt, damit du den Leuten Geld aus der Tasche ziehst. Man kann es halt dann gar nicht mehr live spielen oder überhaupt in den Spielfluss kommen, der Spaß macht, ohne dass du Geld reinsteckst. Und das ist für mich die Konsequenz, wenn man eben die Monetarisierungsstrategie so im Vordergrund hat.
Wagner ist Teil der Firma Coding Monkeys, die mit der Umsetzung des Brettspielklassikers Carcassonne einen Hit gelandet hat. Für ihn ist das Modell Geld gegen Spielzeitverkürzung undenkbar, weil dabei kein gutes Spiel mehr entstehen könne. Kulturwissenschaftler Christian Huberts fasst es so zusammen.
So bevorzugt dieses Geschäftsmodell im Prinzip Spiele, die sich um Anhäufung und Tausch von Geld oder Ressourcen drehen. Während es dann schwer vorstellbar wäre, Spiele, wo es jetzt um eine Geschichte oder eine ästhetische Erfahrung geht, anzudocken.
Aber droht uns jetzt dadurch der Untergang unserer Spielekultur? Oder ist dies nur ein weiterer Schritt in der ohnehin noch jungen Videospielgeschichte? Für Andreas Lange, den Chef des Computerspielemuseums in Berlin, ist zumindest historisch belegbar, dass das Finanzierungsmodell schon immer auch Auswirkungen auf die Spielemechaniken hatte.
Man kann im Prinzip die Spieledesigner nicht unabhängig von dem Geschäftsmodell, was dahinter liegt, beurteilen.
Erzählt Lange und belegt das am Beispiel der Computerspieleautomaten.
Das sind immer auch Geschicklichkeitsspiele, die dann immer schwerer werden und irgendwann so schwer sind, dass alle 3 Leben verbraucht sind und dann muss man wieder neu einwerfen.
Die Automaten wurden dann abgelöst von Heimkonsolen, mit ihnen kamen Spiele auf, die nur einmal für einen hohen Preis verkauft wurden. Und demzufolge änderte sich auch das Spieldesign.
Das sind nämlich all die Spiele, die über einen längeren Zeitraum gespielt werden müssen, die eine Geschichte zum Beispiel erzählen, die komplexe strategisches Handeln notwendig machen, wo man noch abspeichern muss, um am nächsten Tag wieder weiterzuspielen an diesem Spielstand.
Das waren noch Zeiten, denke ich, während ich Andreas lange zuhöre. Viel spannender als dieses doofe Dungeon Keeper, das ich nie wieder anfassen werde. Und das ist möglicherweise auch tatsächlich die Lösung des Problems.
Wenn für Sie sozusagen die Balance zwischen dem, was Sie einsetzen müssen und dem, was Sie an Spielspaß zurückbekommen, nicht mehr stimmt, dann sind Spieler grausam. Sie hören einfach auf, dieses Spiel zu spielen. A wise
decision. Noch ist es aber nicht so weit. Das immer wieder bezahlen Spielprinzip ist momentan wirtschaftlich sehr erfolgreich und das trotz aller Kritik. Was, wenn jetzt nur noch solche Spiele entstehen? Andreas Lange ist entspannt. Er sieht
gar keine Gefahr, die im Augenblick sichtbar wäre, dass hier so monopolistische Tendenzen tatsächlich den Spielern dann keine Möglichkeiten mehr lassen, aus einem großen, großen alternativen Angebot auszuwählen.
Genau das werde ich auch tun und auf neue, bessere Spiele warten. Und solange den Klassiker spielen, den kann ich mir nämlich Internet sei Dank für $6 bei der Konkurrenz kaufen. Greetings, Apprentice Keeper.
Markus Richter über Dungeon Keeper und die große Frage, ob In-App-Käufe die Spielekultur ruinieren. Und während dieser Beitrag lief, den wir natürlich schon vorher ausführlich angehört haben, hat Christian Grasse gestanden, dass er auch schon mal kostenlos, doch nicht so kostenlos Spielerfahrung gemacht hat.
Ich wollte so ein Autorennspiel, ne?
Ja.
Ist eigentlich gut gemacht. Ich dachte, das macht auch total Spaß. Aber die haben das so clever programmiert, dieses Spiel so designt, dass das so angesetzt war. Man sieht das Potenzial des Spiels, des Autorenns, es macht Spaß, aber man merkt auch, das macht einfach viel mehr Spaß, wenn man ein schnelles Auto hat. Und das wirklich schnelle Auto gab es nicht zu erspielen, das konnte man nur kaufen. Und die wollten sage und schreibe 45 Euro für ein virtuelles Automobil. Und dann habe ich dann gesagt, ihr spinnt wohl, habe das getwittert und irgendwie eine Minute später hat sofort die Firma mir geantwortet, ja, das muss man ja nicht kaufen, das ist ja optional und da merkt man, dass sie doch sehr auch darauf bedarft sind.
Und haben sie dir das dann geschenkt?
Nee, um Gottes Willen.
So,
das wäre schön. Haben sie natürlich nicht.
Wäre auch ja nicht fair gewesen. Gut, du kannst jetzt auch wieder nach Hause gehen und nochmal ein bisschen spielen oder so, denn Breitband ist jetzt zu Ende. Nach uns folgt die Deutschlandrundfahrt. Dort gibt es Spaziergänge mit Prominenten, mit Renate Schönfelder und dem ehemaligen Bürgermeister Henning Schärf. Durch Bremen wird da spaziert. Mein Name ist Christine Watti. Und du bist?
Christian Grasse. Und ich sage Ihnen noch eine kleine Musikempfehlung zum Ende. Zum Abschied hören wir nämlich noch ein Stück der Tracing Arcs. Aus dem Südosten Englands kommt das absolut empfehlenswerte Trip-Hop-Duo. Ihr neues Album Wastelands hat es auf digitalem Wege aus Schweden in die ganze Welt geschafft. Beim Netlabel 23 Seconds. Und wir hören zum Abschied den Song Walk Across the Wasteland. Und alle Infos, alle Musikstücke und überhaupt alles, was Sie sich nur vorstellen können, gibt es bei uns im Netz auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Und damit sagen wir Tschüss und schönes Wochenende.
Tschüss. Watches, pretending that he cares. Let's walk across the wasteland. She isn't coming.